Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit dem Jazz-Gitarristen Thorsten de Winkel, Gastgeberin Ruth Fühner. Und das kleine Rätsel, das wir heute unter anderem lösen wollen, heißt: Was hat Jazz mit dieser Musik zu tun?
¿Cómo quieres que trabaje siendo la comida poca? Cuando uno no ve delante nada que echar a la boca.
So viel vorweg, um die Spannung ein bisschen zu steigern, aber wir fangen ganz von vorne an, nämlich mit ein paar Häppchen aus Thorsten de Winkels Biografie. Geboren in Frankfurt, eben dort mit 18 beim Deutschen Jazzfestival als Wunderkind entdeckt und gefeiert und gleich weg engagiert nach Amerika, wo er seither zusammengespielt hat mit Größen wie Joe Zawinul, Pat Metheny, Aziza Mustafazadeh oder auch Whitney Houston. Auch darüber werden wir sprechen. Aber das Projekt, an dem Thorsten de Winkel zurzeit mit seinem Herzblut hängt, das hat zu tun mit El Hierro, einer kargen Felseninsel vor der Küste Afrikas, wo er ein Festival mitgegründet hat, das inzwischen auch international Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und wo diese Musik herkommt, die wir eben gehört haben. Guten Tag, Herr de Winkel.
Guten Tag.
El Hierro, was ist das für Sie?
El Hierro, ja, ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Ich habe ja zunächst mal meine Teenager-Träume mir versucht zu erfüllen, bin nach Boston, dann nach New York gegangen, habe da auch mit einigen meiner Teenie-Idole arbeiten dürfen und festgestellt, dass das nicht die Antwort war, dass das nicht mir die Befriedigung gab, die ich da gesucht hatte. Ich hatte naiverweise ursprünglich angenommen, dass je höher man steigt, desto rationaler und vernünftiger und menschlich wertvoller das alles würde. Und dann lande ich in New York, in der Stadt, in der alles nur um genau das geht, was ich seitdem versuche zu bekämpfen, nämlich Hochleistung auf allen Kanälen, bis man es nicht mehr aushält und daran kaputt geht. Und so habe ich eben schon in den 90er Jahren begonnen mit dem aufkeimenden Internet, eine demokratische Initiative zu gründen. Das hieß damals New York Jazz Guerilla mit vielen bekannten und unbekannten Musikern aus der ganzen Welt, die einen kollaborativeren Gedanken zelebrieren sollte und die Musiker letztlich auch von der Dominanz durch die wenigen großen Plattenfirmen etwas befreien sollte, die uns zwangsläufig alle gegeneinander stellen. Soll heißen, man repräsentiert auf eine Weise die höchsten Ideale der Menschheit, lebt aber in einer sozialen Realität, die aus jedem das Schlechteste herausbringt auf der menschlichen Ebene. Und dachte, was kann man dagegen tun? Wie kann man überhaupt was bewirken? Das ist ja die Frage aller Zeiten. Und bin letzten Endes eben darauf gekommen, dass man sehr wohl durch Schaffung kollaborativer Systeme, demokratischer Systeme, Supportsysteme allen Beteiligten Seelennahrung schlicht ausgedrückt geben kann. Und 2004 landete ich fast zufällig auf dieser kleinsten kanarischen Insel El Hierro, war innerhalb von Stunden total beeindruckt. Ich sollte vielleicht ein bisschen ausholen, die haben keinerlei Massentourismus. El Hierro ist seit 10 Jahren UNESCO-Biosphärenreservat. Und das heißt, die ganze Insel.
Das heißt?
Ja, das bedeutet, dass eben sowas wie auf Teneriffa oder Gran Canaria oder sonst wo nicht passieren kann, dass es eine Bettenkontrolle gibt, dass 58% der Insel völlig unbebaut sind, dass die 10.000 Mann, die dort leben.
Und Frauen?
ja, unter sich bleiben, mehr oder weniger, obwohl es selbstverständlich auch Zuzüge aus der ganzen Welt gibt. Ne? Und ich erkannte relativ schnell, dass dort schon existierte, was ich in New York vergeblich gesucht hatte, und verliebte mich mehr oder weniger in diesen wunderschönen kleinen Ort, bin seitdem jedes Jahr mehr dort.
Aber was heißt das? Es gab dort, was Sie in New York vergeblich gesucht haben. Was genau? Eine lebendige Musikszene?
Lustigerweise auch das. Also wie gesagt, wir hatten ja diese Initiative New York Jazz Guerilla und fingen ab 2003 auch in Deutschland an zu touren mit einer Besetzung, mit unter anderem dem fantastischen Pianisten Quilhem Simcock, den wir nachher wohl noch hören werden, und waren eingeladen auf ein Festival in Fuerteventura. Und ich sagte einer Dame auf El Hierro, dem ich schon zuvor einmal im Jahr angesprochen hatte, dort bitte doch was tun zu wollen, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen sei. Und sie sagt, oh ja, dann machen wir nächste Woche ein Festival. Ich hatte, oh mein Gott, was ist das? Das kann nicht sein. Und hatte aber in New York genug gelernt, um nicht mehr allzu viel deutscherweise auf die Worte zu geben, sondern die Kraft, die Energie, die Intention dahinter wahrzunehmen und zu denken, naja, ist egal, wie du das nennst, dann mach mal, wir kommen. Und wenn es eine Jam-Session in einem kleinen Café ist, dann ist okay. Und wenn du sagst, wir machen nächste Woche ein Festival, es ist absurd, weil wir sind zu dritt. Wir haben zwei kanarische Gäste dabei. Wie soll man zu fünft ein komplettes Festival bestreiten? Ist per Definition unmöglich. Naja, und dann hieß es, meine Friseurin, die kann singen. Und da gibt's einen alten Gitarristen, so einen Mexikaner, der ist 75 und der spielt Gitarre. Also alle Zeichen standen auf Alarm. Ich komme dahin. Und was passierte, war ein Wunder, ein Traum, denn es stellt sich heraus, diese Friseurin ist Urenkelin der berühmtesten ärenischen Folkloresängerin, kann diese Tradition in eine Tonsprache übersetzen, weil sie eben mit Pop aus dem Radio groß geworden ist, die ich wiederum harmonisch verstehen kann, weil ursprünglich klang das alles mal als Feldarbeitsgesang eher nach, also bisschen schwierig, ne? Also ich konnte mir da ursprünglich Fusion nicht wirklich vorstellen. Und plötzlich fällt mir das in den Schoß, weil jetzt verstehe ich diese Tradition, muss nur mehr oder weniger meine Fähigkeiten als Jazzmusiker in Anwendung bringen und Reharmonisationen und Arrangements schaffen, die der Essenz dieser Tradition Gerechtigkeit antun. Und genauso ging's mit dem sogenannten 75-Jährigen, der Gitarre spielt. Es stellt sich heraus, der tourt seit 40 Jahren mit Los Panchos, der berühmtesten Bolero-Band außerhalb des angloamerikanischen Marktes. Soll heißen, die haben die ganzen Originalhits von Besame Mucho und ich weiß nicht was gehabt. Ne? Und der ist da zufällig im Sommer immer, weil er eine Kanaria geheiratet hat. Und das Ganze war ein Traum. Ne? Also die Weltreise begann dort und mit einer, sagen wir mal, mit einer menschlichen Qualität, die mir eben in New York immer gefehlt hatte.
Wir toppen jetzt dieses Duo, das Sie eben uns aufgezählt haben, mit einer heute über 84-Jährigen, die zu hören ist auf einer der CDs, die dieses Projekt, es heißt übrigens Bimbache Jazz y Raíces, inzwischen hervorgebracht hat. Wir hören mal eine erste Nummer, nämlich mit María Mérida.
Nadie va a hablar contra nadie. Pasó aquel tiempo de ira, de verbo. De alto voltaje, aquella ceguera escrita en las paredes del aire, aquella flor desmedida, aquella voz.
Musik von der CD Bimbache, Jazz y Raíces. Spiritus Rector dieses Projekts, das heute Bimbace Open Art Project heißt, ist Thorsten de Winkel, mein Gast heute im Doppelkopf in HR2 Kultur. Maria Merida haben wir gerade eben gehört, wie gesagt, über 80, von El Hierro stammend. Und das, was sie da singt, ist ja eigentlich das Programm ihres Projekts. Convivencia heißt das Ganze, Zusammenleben eigentlich.
Ja, das ist ein Gedicht von Millares Sal, einem der großen, mittlerweile auch verstorbenen Dichter der Kanarischen Inseln, die sehr viel mehr Kulturort sind, als man das im Allgemeinen wahrnimmt. Und dieser Text ist mir mehr oder weniger in den Schoß gefallen. Als Leitmotiv des ganzen Projektes, besser könnte ich es gar nicht ausdrücken. Wir träumen von dem Tag, an dem keiner gegen niemanden redet. Und mit ihrer Gravedad, mit ihrer Lebenserfahrung singt Maria Merida das auf eine Weise, die mir jedes Mal wieder die Haare gegen Berg stehen lässt.
Schauer über den Rücken jagt. So ein bisschen klang das, was Sie vorhin geschildert haben, wie es auf El Hierro ist, was Sie da gefunden haben, als ob das eine Insel der Seligen wäre.
Nein, natürlich nicht. Das ist eine Mischung zwischen Alexis Sorbas und bayerischem Dorf und einem Sammelpunkt für viele hochmotivierte Leute, die wirklich was in der Welt noch bewegen wollen. Wie gesagt, also ich meine, allein, dass die Inselregierung sagt, nee, wir schließen uns nicht diesem Wahnsinn an, der auf den ganzen anderen Inseln passiert. Wir machen aus der Not eine Tugend und werden die erste Insel der Welt, die 100% sich aus erneuerbaren Energien speist.
Das ist dieses Jahr oder nächstes Jahr?
Das wird nächstes Jahr der Fall sein, da sind die gerade dran. Wie gesagt, seit 10 Jahren sind sie als komplette Insel UNESCO-Biosphärenreservat. Sie bezeichnen sich als Insel der Nachhaltigkeit. Insofern passt das, was wir versuchen, was sich natürlich in keinster Weise nur auf diese Insel beschränkt oder beschränken soll. Deshalb nennen wir uns ja auch Global Initiative. Das passt wie die Faust aufs Auge. Und letzten Endes auch geografisch ist El Hierro ein Symbol, denn sie ist sehr viel länger schon als New York zum Beispiel ein Kreuzweg der Kulturen. Die Kanaren liegen vor Nordafrika. Sie haben seit über 500 Jahren diesen, sagen wir mal, Melting Pot der Ureinwohner, das war ein Berbervolk aus Afrikanern, Europäern, den zwei Amerikas. Es gibt unglaublich viel, fast möchte ich sagen, Pendeln zwischen dem nördlichen Teil Lateinamerikas und den Kanarischen Inseln. Also sie sehen sich fast selber als Latinos mittlerweile. Und entsprechend ist natürlich auch die Kultur entsprechend reich. Und wie gesagt, ich finde da ein Kleinod nach dem anderen und das ist ein Standbein des Projektes. Das andere Standbein, das vielleicht außerhalb der Kanaren mehr interessiert ist, dass wir tatsächlich seit 2006 nicht nur Musiker, sondern Künstler, Wissenschaftler, Philosophen aus der ganzen Welt, aus den verschiedensten Kulturen dorthin einladen. Damit Leute nicht nur sich mal auf einem Panel kurz treffen und jeder seine Meinung sagt, sondern dass tatsächlich die Sprache der globalisierten Welt von morgen entwickelt werden kann. Wir brauchen gemeinsame Kommunikationsnormen, wir brauchen auch sehr viel mehr Toleranz für Konflikte in der Kommunikation. Ich meine, da sind wir Deutsche sowieso schon relativ weit vorne dran im Tolerieren von Konflikten und Nein-Sagen, aber im Rest der Welt geht es meist darum, hierarchischen Status durch verbale Kommunikation anzuerkennen. Und das führt natürlich dazu, das ist ja auch aus der Diplomatie bekannt, dass man im Zweifelsfall im Angesicht von möglichen Konflikten lächelt und schweigt. Damit löst man aber keine Probleme und damit schaffen wir nicht mehr Frieden in der Welt von morgen.
Aber vor welchen Zwickmühlen Menschen, die nachhaltig denken und was bewegen wollen, stehen, das sieht man an diesem Projekt im Grunde auch schon. Sie dürfen sich dafür eigentlich kein Wachstum wünschen für dieses Festival, für dieses Open Arts Projekt, weil sie damit die Nachhaltigkeit dieser Insel möglicherweise aus der Balance bringen, oder?
Nicht wirklich, weil es ist ja gar nicht Ziel der Sache, jetzt die Hunderttausende nach El Hierro zu bringen. Vielmehr veranstalten wir jedes Jahr im Juli dort eine Projektwoche oder sagen wir zwei Projektwochen, in denen aus den ganzen diversen Bausteinen dessen, was die Künstler mitbringen, ein Programm für das Jahr zusammengestrickt wird. Und damit gehen wir nach New York, nach Nanjing im vergangenen Jahr. Damit waren wir auf dem Kopenhagener Klimagipfel als Projekt zur Nachhaltigkeit, aber auf menschlicher Ebene. Vielleicht sollte ich da noch eine Klammer einschieben.
Nachhaltigkeit. Was das überhaupt sein kann, ja. Wenn es das Soziokulturelle betrifft.
Ja, Nachhaltigkeit ist so eine Sache. Ne? Wir haben ja letzten Endes gesehen, auch in Kopenhagen wieder, dass alle Delegationen aller Länder dieser Welt über Nachhaltigkeit auf einer technologischen und legalistischen Ebene sprechen. Das Problem ist aber, dass es wir Menschen sind, die Nachhaltigkeitsprobleme erzeugen. Und da sehen wir
und
schon
können
ein ähnliches.
Abschaffen.
Ich sehe ein ähnliches Problem, wie Sie gerade formuliert haben. Nur würde ich das ein kleines bisschen anders formulieren. Wir entstammen eigentlich einer Kultur, die sich ob ihres Unglücks im Moment und ob ihrer Aggression weltweit durchgesetzt hat. Das heißt, wären wir die Friedfertigerin gewesen und weniger fokussiert auf Fortschritt und Wachstum, dann wären wir gar nicht mehr da. Das heißt, da ist das tatsächliche Problem, dass wir auf der einen Seite Kinder eines, wie soll ich sagen, kulturevolutionär dominanten Betriebssystems sind, das eben zu dieser berühmten Pascalschen Unfähigkeit im Moment, im Hier und Jetzt glücklich und zufrieden zu sein, führt. Und deshalb auch Süchte nach Expansion, schneller, höher, weiter, mehr erzeugt. Und zugleich wollen wir sagen, hey, das ist alles falsch. Dreht mal das Rad zurück in die Steinzeit. Das wollen wir nicht, das können wir nicht. Aber wir können darauf aufmerksam machen, was aus dem Ruder läuft. Wir können darauf aufmerksam machen, dass die Individualisierung der heutigen Gesellschaft ein großes Problem darstellt. Wir haben allerdings auch Glück mit dem Nachhaltigkeitsthema. Gerade mit dem menschlichen Aspekt sind wir natürlich in einer einzigartigen Situation. Deshalb sind wir auf die Expo 2008 in Saragossa eingeladen worden, die Weltausstellung. Deshalb sind wir auf den Klimagipfel eingeladen worden, weil es spricht keiner zu dieser menschlichen, soll heißen psychoemotionalen und kulturellen Komponente des Nachhaltigkeitsproblems. Alle Welt redet von Nachhaltigkeit. Wir haben eigentlich da zufällig fast wider Willen aus eigener Motivation ein Modethema besetzt. Aber wir bekommen ausgerechnet durch die Finanzkrise geholfen, denn mit der Finanzkrise ist überall das Unbehagen gegenüber dem bisherigen Modell von Wachstum und Fortschritt gewachsen. Selbst die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sucht nach einem menschlicheren Maßstab für den Wohlstand, der mehr beinhaltet als nur ständiges Wachstum. Und da bilden wir uns ein, oder ich sag besser, behaupten wir, ein konkretes Modell, und nicht nur Träume und Wünsche zu formulieren. Und deshalb bin ich auch reichlich stolz auf dieses Projekt und den Erfolg, den wir in den letzten 5 Jahren damit gehabt haben.
Und wir reden gleich auch nochmal darüber, wie dieses Modell funktioniert auf musikalischer Ebene. Das heißt auf der Ebene der Zusammenarbeit zwischen Musikern aus unterschiedlichen Kulturen. Und wir spielen jetzt das nächste Stück.
Ja, das ist schon emblematisch. Wir arbeiten seit 2 Jahren mit der fantastischen blinden Sängerin und Pianistin Fabiola Sockers. Und deshalb werden wir ein Lied von ihr hören, auch aus ihrer Feder, das heißt Al Genio.
Der Gitarrenvirtuose Thorsten De Winkel ist heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur und er hat diese Musik mitgebracht, auch als repräsentativ für sein Projekt Bimbace Open Art. Sie wollten uns noch was sagen über Fabiola
genau,
Sockers.
Fabiola Sockers. Ja, Fabiola Sockers ist von Geburt an blind und das schmälert in keinster Weise ihr künstlerisches Format, aber es unterstreicht auch wieder, ähnlich wie vorhin, die Zusammenarbeit mit Maria Merida, was wir im Projekt erreichen wollen. eine Integration, die dieses Wort eigentlich gar nicht mehr verdient. Ein urteilsfreies Miteinander, das es eben bei Sting oder Keith Jarrett nicht gibt. Wir spielen auf Festivals dieser Welt mit einigen der virtuosesten Meister ihrer Traditionen und laden dazu ein, Behinderte, wie in diesem Fall mit Fabiola Sockers, aber auch zum Beispiel mit der Hamburger vierfach spastisch gelähmten Sängerin Turia. Wir haben mit der fantastischen Sahrawi-Sängerin, also fantastische Repräsentantin dieses seit über 30 Jahren verfolgten Volkes, im vergangenen Jahr gearbeitet. Das war unglaublich. Die Frau ist um die 50, singt wie eine nordafrikanische Janis Joplin, aber von der Vertreibung und den Leiden ihres Westsahara-Volkes, vielleicht sollte ich das ganz kurz erklären, Spanien ist im Rahmen der Entkolonialisierung aus der Westsahara rausgegangen in den 70er Jahren und sofort haben Marokko und Mauretanien ihre Armeen da reingeschickt. Das heißt, die führen bis heute einen schwelenden Unabhängigkeitskampf gegen die Armeen der Nachbarländer, leben in Zeltstädten kurz hinter der algerischen Grenze und haben de facto kein Leben, keine Möglichkeiten, keine Zukunft. Und im allgemeinen Sinn sind wir der Auffassung, dass die viel zu kompetitive Kultur, die mit der Globalisierung auch jeden Tag noch kompetitiver wird, die Menschen, wie ich es vorhin schon von New York gesagt habe, jeden Tag tiefer in ihre Verteidigungsreflexe zwingt, statt, wie Abraham Lincoln das so schön gesagt hat, die besseren Engel ihrer Natur fliegen zu lassen. Und Integration auf allen Ebenen, diese Urteils- und Feindbildfreiheit, die ist das Apfelbäumchen, das wir für die bessere Welt von morgen tatsächlich mit aller Kraft pflanzen wollen.
Ihr Projekt steht unter der Schutzherrschaft der UNESCO. Sie haben zum Beispiel gespielt vor kurzem im Palais Schaumburg in Anwesenheit unter anderem des bundesdeutschen Gesundheitsministers. Was glauben Sie, bewegen Sie da?
Das muss ich kurz korrigieren. Das war nicht im Palais Schaumburg. Einer der großen Förderer dieses Projektes hier in Deutschland ist Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe. Und hat uns mit Fabiola Sockers und Turia und weiteren musikalischen Gästen aus der ganzen Welt eingeladen auf seinem Stammsitz Schloss Bückeburg, also zwischen Minden und Hannover liegt das, das Projekt zu präsentieren. Hatte 400 Gäste aus Kultur, Politik und so weiter geladen. Und ja, was wir bewirken, das weiß ich nicht. Aber wenn ich in New York eines gelernt habe, dann ist es, Dinge nicht mit einer allzu deutschen Vision des Ziels alleine verfolgen zu wollen, weil dann kann man sich zwar mutig, heldenhaft den Kopf jahrelang gegen die Wand rennen, aber hinterher ist er blutig und man wundert sich. Mhm. Und vielleicht hätte man das Gleiche erreicht, wenn man auf eine sinnvolle Art eine Interessengemeinschaft hergestellt hätte, was ja ist, was wir hier tun in dem Projekt, mit Leuten, die am Ende sehr wohl ähnliche Werte haben, nur sich ebenso hilflos fühlen wie wir früher, diesen Werten tatsächlich Vorschub zu leisten.
Nun gibt es ja eine Menge, würde ich mal sagen, auf den ersten Blick zumindest vergleichbarer Projekte. Also angefangen von Bob Geldofs Konzerten in den 80er Jahren. Genau, ich wollte Sie nämlich nach der Differenz fragen. Oder wenn wir anschauen, Schuldenerlass für die Dritte Welt, gefordert auf Rockkonzerten, ja. Solidarität für Haiti bis hin zu Christoph Schlingensiefs Projekt für Burkina Faso. Wo sind da die Grenzlinien?
Es gibt gewisse, sagen wir mal, Projekte, die mich inspirieren. Aber zunächst zum wesentlichen Unterschied. Bei uns prallen die unterschiedlichen Kulturen tatsächlich aufeinander. Wir sind nicht ein Multikulti-Zirkus, wo einem zu Tode unterhaltenen Publikum noch eine neue Unterhaltungsoption geschaffen wird. Das sind wir zwar freilich auch, aber eben nicht nur. Wir schaffen diese Möglichkeiten, dass Traditionen aufeinanderprallen, inklusive der potenziellen Konflikte. Das hatte ich ja vorhin schon ausgeführt. Das müssen wir alle lernen, ein bisschen offener dafür zu sein, dass was für uns keinen Sinn ergibt. Ich meine, das Problem fängt eigentlich damit an, dass wir alle unseren Kindern beibringen, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist schlecht. ohne zu bedenken, dass das von Kultur zu Kultur, wenn man so will, von menschlichem Betriebssystem zu menschlichem Betriebssystem, aber letztlich auch von Nachbar zu Nachbar vollkommen unterschiedlich ist. Und allein das erzeugt so viele Konflikte, die letzten Endes mit ein bisschen mehr Erziehung zu Toleranz und Miteinander nicht notwendig wären.
Da fand ich schon ganz spannend, was Sie vorhin erzählt haben, dass Sie sozusagen ja einen Übersetzungsprozess brauchten für diese traditionelle Musik von El Hierro, um es überhaupt verstehen zu können. Also da merkt man sehr deutlich, wie wichtig Ihnen auch Fremdheit ist, wie stark Sie sie empfinden, was aber auch die Möglichkeit eben lässt, das bestehen zu lassen.
Ja, selbstverständlich. Man muss natürlich, und das ist die Schwierigkeit, den gemeinsamen Nenner finden. Aber wir bestehen darauf, dass es nicht der kleinste gemeinsame Nenner ist, wie das gelegentlich passiert. Ja, wir machen jetzt alle Jam-Session auf A-Moll, ne? Und alle rasseln irgendwas dazu und das ist dann angeblich die Weltmusik oder selbst preisgekrönte Projekte wie One Giant Leap aus England vor einigen Jahren. Das war sehr viel einfacher zu realisieren als das, was wir machen. Das sind zwei Produzenten, ein Videoproduzenten, ein Audioproduzent mit einem Klick selber um die Welt gefahren, nur zu zweit, und haben Musiker in verschiedenen Kulturen über diesen Computerklick, über das Metronom irgendwas spielen lassen und haben das dann selber zusammengefügt. Wir machen es uns sehr viel schwerer. Wir bringen tatsächlich die Leute zusammen und nicht nur, wie gesagt, Virtuosen aus aller Herren Länder oder Video-Artists oder Bildhauer oder Tänzer, sondern eben auch Schüler, Behinderte, Menschen gehobenen Alters wie Maria Merida, weil alle im besten Falle nur voneinander lernen können. Und das zu verstehen, hilft El Hierro, denn letzten Endes sind wir ja auch Professionals. Wir sind gewohnt, uns in gewissen Käfigen, die wir uns selber bauen, professionell sicher zu fühlen. Das heißt, El Hierro ist stets eine große Hilfe, weil nach 2-3 Tagen in diesem, sagen wir mal, Biotop des menschlichen Experiments, sage ich mal, tatsächlich diese Scheuklappen ein bisschen fallen, die Leute aufmachen und die Leute riskieren, eben auch mal einen Fehler zu machen, einen Konflikt zu haben. Die positive Vorgabe ist, wir fragen uns, was bedingt, wieder ein Modethema, überhaupt Glücksfähigkeit? Und wir wollen die Menschen eben nicht nur an ihrem Erfolg und an ihrer momentanen Leistungsfähigkeit messen.
Und darum geht es, glaube ich, auch in dem Stück, das wir jetzt hören.
Ja, das ist Obere, übersetzt naked, nackt. Das ist eine Zusammenarbeit mit dem Perkussionisten und Sänger Fanny Felix Sinsinsuhu und einem Chor aus Benin. Der Text hat ungefähr den gleichen Inhalt wie vorhin das Stück über Zusammenleben mit Maria Merida. Seine Sprache ist eine etwas andere. Mehr oder weniger singt er: Wir kommen auf die Welt nackt. Wir gehen von der Welt nackt. Warum so viel Ärger zwischendurch?
Alpha Omega Zero, ein weiteres Stück von der CD Bimbace, Jazz y Raíces, Untertitel La Condición Humana, also die Condition Humaine,
der menschliche Zustand,
genau. Ein Projekt von Thorsten de Winkel, Jazzmusiker, Gitarrenvirtuose, wie gesagt aus Frankfurt stammend, hier auch entdeckt. Und ich würde ganz gerne noch ein bisschen in die Vergangenheit mit Ihnen zurückgehen, Thorsten de Winkel, weil ich den Eindruck habe, dass das, was Sie im Augenblick tun, dieses Bimbace Open Arts Project, also der Versuch, das Miteinander unterschiedlicher Kulturen zu leben, ohne den Konflikt auch dabei auszusparen, dass das wiederum Wurzeln in Ihrer Vergangenheit hat. Ein kleines Bruchstück aufgefallen ist mir, der unerklärt bleibende Satz. Thorsten de Winkel in seiner Biografie lernte als 10-Jähriger in La Paz, Bolivien, zuerst Charango spielen. Wie sind Sie da hingekommen?
Ja, mein Vater ist Volkswirtschaftler. Der hat sich beworben auf eine Ausschreibung des Internationalen Währungsfonds als Entwicklungshelfer in Bolivien. Ich fand das als Kind ganz schrecklich, denn meine soziale Entwicklung wurde kalt gestoppt sozusagen. Ne? Aber aus lauter Langeweile habe ich dieses Charango angefangen zu lernen und bin dann nach einem Jahr auf Gitarre umgestiegen. Und ja, ich glaube, diese Folklore schließt mehr oder weniger den Kreis, denn gut, Anden sind nicht unbedingt Kanarische Inseln, aber sind sich näher, als man denkt. Zugleich in meiner Kindheit, eine Oma hörte deutsche Volkslieder, mein Vater Bebop, meine Mutter Rock'n'Roll, auf der anderen Seite der Familie Klassikfans. Und ich fand das immer alles genauso gut und schlecht, unabhängig von Genre. Ich konnte in jeder Stilistik was Begeisterndes entdecken. Mir war nur wichtig, dass es Emotionen transportiert. Und so geht mir das heute noch. Und vielleicht habe ich auf diese Weise die Fähigkeit erworben, dieses Projekt, das wir da jetzt machen, diese Global Initiative, tatsächlich auch erfolgreich mit Inhalt auszufüllen. Zumal auf der philosophischen Seite ich wahrscheinlich wirklich einiges von meiner deutschen und besonders Frankfurter Herkunft mitbringe. Denn, naja, also ich muss nicht die Frankfurter Schule bemühen. Also in der Nachfolge von Adorno sehe ich mich nicht gerade, aber Marcuse klingelt schon ein bisschen. Und ich muss sogar sagen, dass wenn ich diese Motivation, ein solches Projekt zu verfolgen, tatsächlich auf die Ursprünge zurückverfolgen möchte, dann hat das unter anderem mit meiner ersten Freundin hier in Frankfurt zu tun. Ich damals 17, sie 15, Tochter eines einzigen Überlebenden aus seiner Familie, Auschwitz. Und sie war damals mit 15 radikal kommunistisch. Und ich dachte immer, naja, mein Gott, also diese Pamphlete, die versteht niemand, vor allem nicht die Leute, die ihr ändern wollt. Ja, dann schlag doch was Besseres vor, bis dahin mache ich so weiter. Und dann dachte ich, okay, da hat sie recht, dann muss ich wohl mal anfangen, mir was Besseres einfallen zu lassen. Dann habe ich mich 20 Jahre praktisch und theoretisch mit Psychologie, Philosophie, Geschichte, Künsten beschäftigt und letzten Endes durch die Erfahrung als kulturelle Minderheit in den USA tatsächlich auch ein neues Menschenbild erworben, das mich eben heute befähigt, zwischen all diesen verschiedenen Kulturen zu vermitteln und das gemeinsame Menschliche in den Mittelpunkt zu stellen.
Menschliche Nachhaltigkeit, das ist das Schlagwort, unter dem Ihr Projekt steht. Wir haben es vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen. Nachhaltigkeit kann also auf Soziale übertragen relativ schwammig sein. Ja. Wie definieren Sie das für sich, beziehungsweise wie kommt das wiederum mit Musik überhaupt zusammen?
Ja, das ist so ein bisschen wie das, was ich vorhin über die Selbstausbeutungskultur als Ganze gesagt habe. Wir machen alle als Kinder unserer Kultur auf psychoemotionaler Ebene das Gleiche, was zum Beispiel zu der gegenwärtigen Bankenkrise geführt hat. Und unsere Kultur befördert das mit allem Nachdruck. Selbstausbeutung, bis es nicht mehr geht, weil alle Selbstschutzmechanismen in uns rebellieren. Und das Ergebnis nennt man dann Burnout, Midlife-Crisis, Sucht jeglicher Art, wenn zum Beispiel auch nur nach Anerkennung und so weiter. Im Englischen sagt man Bubble of Overextension. Und ich bin mittlerweile.
Also man bläst den Luftballon so weit auf, ja, den Luftballon seines Selbst, bis er platzt.
Ja, das allein versteht man aber noch nicht. Ich bin mittlerweile zu dem Bild eines emotionalen Tanks gelangt. Ja, der hat von der Kultur ein gewisses Maß an Löchern, der eine mehr, der andere weniger. Und die müssen wir ständig füllen. Aber auch ohne diese Löcher existiert der emotionale Tank. Und ich kann nur so viel ausgeben, jedenfalls auf die Dauer, soll heißen nachhaltigerweise, wie ich auch reinbekomme. Das klingt jetzt erst einmal sehr schwammig, aber ich denke, mit dem Bild kommt man tatsächlich sehr weit. Denn wenn ich nicht mehr dem kulturellen Mythos anhänge, dass jeder im Zweifelsfall mit genügend Willen und Disziplin und positivem Denken und was weiß ich was auch immer alles erreichen kann, was er will, sondern wir einsehen, dass die Kultur eben so definiert ist, dass der Durchschnitt bedingt, wer Loser und wer Winner ist. Das heißt, selbst wenn jeder 25 Stunden am Tag arbeitet und 150% seiner Leistungsfähigkeit leistet, dann heißt das immer noch, dass die, die nur 110% leisten,
zu wenig
Loser
leisten.
Sind. Das heißt, es kann nicht so funktionieren. Wir müssen auf mehr kommunalen oder wie soll ich sagen, wir müssen uns Support-Systems suchen. Wir müssen genau genommen moderne Tribes bilden.
Also Stämme bilden mit gegenseitigen Unterstützungssystemen.
In Amerika gibt es diese 12-Step-Programs, die mit den anonymen Alkoholikern angefangen haben. Da habe ich auch, also da habe ich einiges
sie,
verstanden.
Sie hören gut vor.
Denn das wissen die noch nicht mal, das artikulieren die auch nicht klar. Aber was da hilft, im Zweifelsfall mehr als 2 Jahre oder 10 beim Psychologen, ist, dass man in einer gesünderen Community als der, die man im Außen erfährt, tatsächlich mehr akzeptiert wird für das, was man ist, mehr Ehrlichkeit über das eigene Menschsein, über den eigentlichen Zustand erfährt und sich leisten kann. Und nach 1-2 Jahren sind die Leute bedeutend weniger suchtgefährdet als vorher. So einfach ist es.
Könnte sein. Vielen Dank, Thorsten de Winkel, für dieses Gespräch.
Gerne.
Eine E-Mail-Adresse gebe ich noch an, info@bimbatsche.info. Dort kann man sich über laufende Projekte informieren von Thorsten de Winkel.
Und mitmachen.
Und mitmachen bei Bimbatsche Open Arts Project. Und was hören wir zum Schluss?
Wir hören einen Titel mit dem am Anfang genannten fantastischen Pianisten Gwilym Simcock, einer der jüngeren Pianisten aus England, einer der talentiertesten in der Welt meiner Ansicht nach zurzeit. Der Titel aus meiner Feder heißt Many Worlds, One Woman und ist eine Fusion aus einer Flamenco-Rhythmusgruppe und dem traditionellen Prozessions-Dreivierteltakt der Insel El Hierro.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.